1:0 durch Hans Schäfer.
Er stürmte den geadelten Rasen des Müngersdorfer Stadions, denn es wollte Tuchfühlung mit seinen Idolen, den Rittern vom lädierten Schienbein.
Herzlich willkommen zum Podcast des ersten FC Köln. Wir feuern aktuell die Folgen nur so raus. So soll es ja auch sein, gerade in der Sommerpause, wo vielleicht bei den Profis nicht so viel passiert. Passiert aber sonst im Club einiges und heute mit dieser Folge schließt sich ein kleiner Kreis, denn wir haben einen FC-Fan mit einer besonderen und auch erwähnenswerten Geschichte da, auf die ich mich freue. Warum sich der Kreis schließt, gehe ich gleich kurz drauf ein. Erstmal schön, dass du da bist. Wir haben Schiedsrichter Pascal Kaiser hier. Grüß dich.
Hi, ja, danke für die Einladung. Freut mich sehr, hier sein zu dürfen.
Sehr gerne. Wir freuen uns auch, dass du den Weg zum Geisburgheim gefunden hast. Ist für uns eine Premiere, dass wir einen Schiedsrichter mal da haben.
Ja, ist häufiger so, wenn ich irgendwo bin. Also der Schiedsrichter ist ja eher sonst immer außen vor und
darf eigentlich nicht auffallen.
Ja, genau. Wenn man nicht über ihn spricht, ist alles super gelaufen. Ja. So ist es mal anders.
Sehr gut, dann lass uns auf jeden Fall über das Schiedsrichterwesen gleich sprechen. Warum sich ein Kreis geschlossen hat, ist, dass wir ziemlich genau vor einem Jahr auf der Bühne des Cologne Pride Straßenfestes waren mit unserem Podcast, der erste Live-Podcast des ersten FC Köln, und haben entsprechend über auch das Engagement unserer Stiftung gesprochen. Aber das Thema ist ja nicht nur Teil der Stiftung, sondern im Prinzip generell vom ersten FC Köln Thema, dass wir für Diversität einstehen, dass wir uns Lebe wie du bist auf die Fahne schreiben. Und so ging ich, glaube ich, gerade auf die Bühne, beziehungsweise war im Backstage, mich bereit zu machen, auf die Bühne zu gehen. Und in dem Moment bist du von der Bühne runtergegangen, weil du im Live-Podcast Queer-Format dabei warst. Richtig. Da haben wir uns kurz kennengelernt und kurz gesprochen und dachte ich direkt, das ist ja ein perfekter Podcast-Gast, weil Schiedsrichter, weil FC-Fan. Und zum Thema Diversity, bisexuell hast du sicherlich auch noch einiges zu erzählen von, ja, was du für Erfahrungen im Fußball gemacht hast, sowohl auf dem Platz als auch vielleicht im Stadion. Wollen wir alles nach und nach aufdröseln? Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, darüber zu sprechen, mitten in der Cologne Pride Week. Vorweg vielleicht ein kleiner Disclaimer, den habe ich damals auf der Bühne auch gesagt. Wir stehen definitiv für Diversität, für Offenheit, Akzeptanz. Das sind Themen, die auch mir persönlich sehr am Herzen liegen, aber wo ich auch hundertprozentig noch Fehler machen werde, wo ich vielleicht nicht richtig sage. Also kann man sie so oft auch sagen, bevor wir losgelegt haben, habe ich dich gefragt, wie nenne ich dich jetzt? Bist du ein queerer Schiedsrichter? Bist du ein bisexueller Schiedsrichter? Und so weiter. Würdest du sagen, du bist da gut im Bilde oder machst du sogar auch noch Fehler?
Ich mache da hundertprozentig auch noch Fehler. Ich finde das auch alles sehr, sehr viel. Also nicht negativ belastet viel, sondern eher wie, wo, wann benutze ich was und so weiter und so fort. Deswegen verstehe ich das voll und ganz.
Deshalb einmal vorweg, wir wollen definitiv niemanden ausgrenzen, sondern sind auch gewillt, uns da jeden Tag in den Formulierungen zu verbessern. Denn zusammen sind wir stärker. Das ist auch Teil der Message, dass Diversität nicht immer nur bedeutet Schwule, Lesben und Bisexuelle, sondern da geht's ja in alle Richtungen. Da geht's auch um körperliche Verfassungen, um Behinderungen, um Alter, um Demografie. Und das wollen wir abdecken. Ich denke, genug der Eingangsworte. Pascal, erzähl uns doch erstmal, bist du als gebürtiger Kölner schon immer Fußballfan gewesen oder wie ist dein Weg überhaupt in den Fußball gekommen und wann?
Ich glaube, mir wurde das so ein bisschen in die Wiege gelegt. Mein Vater ist auch riesen FC-Fan und ja, dann kam das eine zum anderen und ich bin damit groß geworden. Und da gab es keinen anderen Verein außer den FC, ehrlich gesagt. Und er hat mich von klein auf dafür begeistert, Fußball zu schauen und auch selbst zu spielen. Hab dann lange selbst gespielt beim FC Pech. Mhm. Es fing vielleicht nicht so geil an, weil ich 98 geboren bin, wo der FC das allererste Mal abgestiegen ist. Kurz nach meiner Geburt ist der FC direkt abgestiegen. Das so fing mein Leben dann an. Da war ich kurz gezeichnet von meinem Vater. Der fand das nicht so cool und das kriege ich bis heute auch noch zu hören. Wenn ich im Stadion bin und der FC verliert, heißt es immer, ich bin's schuld, weil damals. Ja, und der FC war immer mein Leben, genauso wie der Fußball. Als ich dann beim FC Pech gespielt habe, erst im Tor, dann auf der 10, habe ich mich irgendwann verletzt.
Vom Torwart zum Zehner
gegangen. Ja, das ist ja tatsächlich.
Ungewöhnlicher Weg.
Das ist korrekt. Aber ich hatte keine Lust mehr aufs Tor, weil es mir einfach zu langweilig war, tatsächlich. Und dann bin ich in die C- oder B-Jugend war es. Und dann habe ich gesagt, habe ich keinen Bock mehr drauf. Und beim Training ist mir meine Größe dann zugute gekommen. Und dementsprechend entwickelte sich das dann dazu. Und dann habe ich mich mehrfach verletzt tatsächlich. Und dann hatte ich einfach keine Lust mehr, weil das irgendwie, das hat an meinem Ego gekratzt, dass ich andauernd nicht spielen konnte und so weiter und so fort. Und dann habe ich gesagt, gut, dann reicht's jetzt. Wollte den Fußball aber nicht ganz aufgeben, weil es halt einfach mein Leben ist und war. Und dann habe ich überlegt, was mache ich? Ja, und dann blieb die Option Schiedsrichter oder Trainer. Und Schiedsrichter, ich war damals so ein richtig kleiner, was heißt klein, ich war schon immer groß, aber wurde auch damals gehänselt in der Schule und alles, weil ich auf mein Äußeres geachtet habe, weil ich immer schlaksig war. Und hatte dementsprechend einen sehr kleinen Selbstwert und konnte mich nicht wirklich artikulieren und meinen Mann stehen. Und deswegen war Schiedsrichter zuerst direkt raus in meinem Kopf, weil ich dachte, das schaffe ich nicht, wenn da jetzt 22 wild gewordene Fußballspieler auf mich einreden, da versinke ich im Boden und sage gar nichts mehr. Deswegen war zuerst die nächstmögliche Option für mich, ich mache den Trainerschein, habe mir dann mal ein Training der Bambinis angeguckt, habe dann gemerkt, gut, das hat nicht so viel mit Fußball zu tun, wie ich es kenne. Und habe mich dann doch dagegen entschieden.
Ja. In welchem Alter sprechen wir da? Von dann auch B-Jugend, 16, 17 Jahre alt oder?
Ja, genau. Ja. Als ich den Schein gemacht habe, war ich 17.
Okay.
Genau. Mhm. Ja, und dann
du warst bei den Bambinis.
Genau, ich habe gemerkt, das hat nicht wirklich was mit Fußball zu tun in meinen Augen oder zu diesem Zeitpunkt. Und dann habe ich lange, lange überlegt, über Monate hinweg, ob ich mir das zutraue mit dem Schiri-Schein. Und alle haben gesagt, Pascal, da ist nichts für dich. Du bist einfach nicht so. Du wirst dich nicht durchsetzen können. Und dann habe ich irgendwann gesagt, gut, ich habe meine bunten Schuhe an den Nagel gehangen. Also nehme ich mir jetzt schwarze und ziehe das Ding durch. Ja, wenn ich mir jetzt so Fotos angucke von meinen ersten Spielen, von meiner Körpersprache, von meinem Auftreten, könnte ich im Erdboden versinken.
Okay.
Und jetzt bin ich ein anderer Mensch. Also mit den Jahren bin ich gewachsen, allein was Selbstwert, Auftreten und so weiter und so fort angeht. Und bin sehr happy darüber, dass ich diesen Schritt gegangen bin und jetzt da stehe und mein Mann stehen kann. Und auch wenn 5 Leute auf mich einreden, dann reden sie auf mich ein. Kann ich mit umgehen? Und das wäre damals nicht hätte nicht funktioniert. Und ich glaube, das würde heute immer noch nicht funktionieren, hätte ich diesen Schein nicht gemacht.
Steckt schon sehr, sehr, sehr viel drin. Ich versuche da mal nach und nach drauf einzugehen. Erstmal vorweg, die bunten Schuhe an den Nagel gehangen und die schwarzen Schuhe quasi angezogen. Damit meinst du wirklich die Farbe deiner haptischen Schuhe.
Ja.
Einfach, weil man als Spieler mehr farbige Treter trägt und als seriöser Schiri musst du schwarz-weiß tragen, oder wie?
Müssen nicht. Es steht nirgendwo geschrieben, dass ein Schiedsrichter schwarze Treter anhaben muss. Sören Storks zum Beispiel hat bunte Adidas Pegador, glaube ich. Ist aber, glaube ich, auch der einzige Schiedsrichter in der Bundesliga, der bunte Schuhe hat. Ansonsten trägt jeder schwarz. Das ist genauso wie Schiri-Farbe ist schwarz bei den Trikots. Das sind alles so ungeschriebene Gesetze.
Mhm.
Ja, und deswegen ist das so ein...
Ebenfalls auf schwarz gegangen. Und dann die Zeit des Schiri-Scheins, frage ich mal ganz naiv, wie lange geht das? Wie läuft das ab? Und ja, wie hat es dir gefallen? Ist ja dann doch auch wie eine Fahrschule. Grundsätzlich Autofahren macht Spaß, aber ist auch Pauken und auch
ja, ist
nicht korrekt. So geile Themen dabei.
Ist korrekt. Heutzutage ist das tatsächlich anders. Da geht es, glaube ich, nur noch ein Wochenende. Früher waren es 2, also ging länger. Ja, da geht man die kompletten DFB-Regularien durch. Wundervoll. Mhm. über Laufwege, über Handspiel. Ich liebe das die Handspielregelung nicht, aber wundervoll jedes Mal aufs Neue. Ja, man geht das komplette Regelheft des DFB durch, schaut sich Spielszenen an, muss dann selbst entscheiden, wie geht's weiter und so weiter und so fort. Und am Ende des Theorielehrgangs muss man einen Test absolvieren, einen Regeltest. Da sind dann Fragen wie, weiß ich nicht, es sind keine, na, manchmal sind Ja-Nein-Fragen dabei, aber ansonsten sind es Fragen, wo man ausführlich drauf antworten muss. Weiß ich nicht, der Spieler wirft den Einwurf ins eigene Tor. Wie geht das Spiel weiter?
Indirekter Freistoß?
Nein.
Nein. Warte, wer wirft wie? Sag nochmal.
Sagen wir, Heinz wirft den Ball jetzt ins eigene Tor. Wie geht's dann weiter?
Also es ist auf jeden Fall kein Tor, weil es ja eine indirekt ausgeführte Standardsituation ist.
Ja. Ja, und aus einem Vorteil darf kein Nachteil entstehen.
Aha. Okay. Aber was dann passiert? Ich hätte jetzt auf indirekten Freistoß getippt.
Nee, es geht tatsächlich mit Eckball weiter.
Stimmt, ja. Eckball.
Genau, und das muss man dann halt aufschreiben. Oder hatten wir im DFB-Pokal, beim Strafstoß läuft der Schütze an, trifft den Ball doppelt, verwandelt den Ball, wie geht's weiter? Und man muss halt auch aufschreiben, heutzutage nicht mehr, aber damals, Pfiff, also jeden Pfiff musste man aufschreiben, jeden Pflichtpfiff. Dann Spielfortsetzung, also indirekter, direkter Freistoß, Strafstoß oder Anstoß, Tor, Anstoß. Dann persönliche Strafen muss man hinzufügen. Genau.
Also erstmal ein ordentlicher Regelkatalog, den man da lernen muss. Wie oft, auch heute noch, musst du nochmal nachschauen, nachpauken, vielleicht sogar?
Durchgängig. Also die Regeln ändern sich ja andauernd. Schauen wir uns die Handregel an. Die ist ja, ja.
Siehe EM vergangenes Jahr.
Ja, ja.
Ich denke, wir haben alle Kukureya vor Augen.
Das ist korrekt. Da hat die FIFA ja dann nach einem halben Jahr eingeräumt, das war ein Fehler. Ja, können wir uns auch nichts von kaufen. Aber ja, es jedes Jahr muss man einen Regeltest machen, wenn man weiter aufsteigen möchte oder die Klasse halten möchte. Genauso wie man den Fitnesstest bestehen muss, den man auch wenn man den Schein macht, macht man den auch. Das ist einmal ein FIFA-Test, also ein Intervalltest, Sprints und
Willst du noch mal kandidieren als Schiedsrichter nächstes Jahr?
Nee, jetzt nicht mehr. Oder sind es nur die zwei? Ja, doch. Ja, ich habe jetzt, vor kurzem habe ich den Test wieder gemacht. Da haben wir erst Sprints gemacht, dann den Regeltest und dann den Intervalllauf. Also es sind nur die zwei Sachen.
Okay, der Regeltest ist das dritte Element. Das
genau, das. Genau. Okay. Ich glaube auch.
Okay, und dann hast du deinen Selbstwert gesteigert durch das Schiedsrichter-Dasein? Ist das, wenn du sagst, du siehst die Körpersprache von damals und merkst jetzt, ja, dass du ein anderes Auftreten hast, gibt's da Schlüsselmomente, die dir einfallen, wo das passiert ist?
Na, ich glaube, das ist ein schleichender Prozess gewesen. Also das kam von Spiel zu Spiel und mein Selbstwert und meine Körpersprache, genauso wie die Kommunikation, hat sich über die Jahre verbessert. Und nicht von jetzt auf gleich durch eine Situation, sondern über ganz, 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 ganz viele Spiele, die ich geleitet habe, wo ich auch Fehler gemacht habe. Das gehört dazu, genauso wie jeder Spieler Fehler macht. Am Anfang konnte ich nicht dazu stehen, zum Beispiel, dass ich Fehler gemacht habe. Jetzt habe ich letztens hier in Köln in der bunten Liga, in der auch Hector spielt, habe ich ein Spiel gepfiffen. War aus meiner Sicht ein klarer Handelfmeter. Mein Assistent hat mir aber direkt aufs Ohr gesagt, du Pascal, warte mal bitte. Und dann bin ich rausgegangen, habe mit meinem Assistenten gesprochen und habe den Elfmeter doch nicht gegeben. Also habe meine Entscheidung zurückgenommen. Und die Spieler waren alle perplex, dass ein Schiedsrichter seine Entscheidung ohne den Videobeweis zurücknimmt. aber ich finde, das gehört dazu. Also wir Schiedsrichter machen Fehler, genauso wie die Spieler. Und daran wächst man. Und daran bin auch ich gewachsen, auch an positiver und konstruktiver Kritik, an Kommunikation auf dem Platz, die sehr, sehr wichtig ist, wie ich finde, auf Augenhöhe ganz, ganz wichtig ist und nicht von oben herab. Da gibt's Kollegen, die gehen mit den Spielern anders um. Manchmal beiß ich auch auf Granit, wenn ich auf dem Platz bin und Jung sagt zu einem Spieler, weil es einfach so drin ist. Hatte ich letztens einen Spieler, der sich dann beschwert hat, dass ich respektlos mit ihm kommuniziere. Nachdem ich ihm dann erklärt habe, wieso, weshalb, warum, war alles wieder tutti. Aber wie gesagt, das kam alles mit der Zeit und ich glaube, dass der Schiri-Schein ganz, ganz vielen jungen Menschen da draußen helfen könnte, selbstbewusst zu werden, beziehungsweise selbstbewusster. Und ja, wie gesagt, ein schleichender Prozess und nicht von jetzt auf gleich.
Die erste Frage, die mir da kommt, ist das dann auch so ein bisschen fake it till you make it? Also hast du irgendwann den Prozess, dass du sagst, ich mache jetzt hier auf selbstbewusst und dann wird das wirklich irgendwann erst der Fall?
Anfangs musst du so tun, als wärst du selbstbewusst. Wenn du auf den Platz gehst bei deinem ersten Herrenspiel in der Kreisklasse oder so und so da langläufst und die Pfeife tätigst, als wäre das, weiß ich nicht, nur so machst, anstatt ordentlich. Der erste Pfiff ist immer der wichtigste, finde ich. Umso lauter und so kräftiger der ist, merkt man auch bei den Spielern, dann die checken das. So. Und
total interessant, habe ich ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht, dass natürlich das auch eine Wirkung hat, wie diese eine Ton ne, ertönt. Das,
wenn du da ganz schlabberig reinpustest, guckt dich jeder an und denkt sich, hä? Also man muss diese Pfiffe wirklich variieren, je nach Vergehen zum Beispiel. Also ich pfeife jetzt nicht so stark in meine Pfeife, wenn ich ein einfaches 0815 Foul an der Mittellinie habe. Wenn ich dann eine Notbremse habe, dann klingeln bei allen die Ohren. So, man muss das hören, weißt du? Und der Anpfiff ist bei mir immer der Moment, wo ich so richtig alles da rein puste, was geht, bis meine Lunge sagt Stopp, weil es einfach eine Außenwirkung hat. Genauso wie Brust raus und so weiter und so fort. Aber die ersten Spiele, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, die ersten Spiele, die sind gespielt. Du hast nicht von jetzt auf gleich dieses Selbstbewusstsein. Vor allem, weil du nicht sicher mit den Regeln bist zu 100%. Klar, du hast sie alle gelernt, aber du kannst sie nicht von jetzt auf gleich alle abrufen. So, du funktionierst wie ein Roboter und es gibt jetzt noch Situationen, da denke ich mir so, scheiße, wie ist die Spielvorsetzung jetzt? So, also ich habe heute auch noch Momente, wo ich so tue, als wäre ich selbstbewusst. Wenn da 8 Leute auf mich zukommen, dann ziehe ich die Karten heutzutage durch die tolle Kapitänsregel. Aber
du bist Fan?
Ja, ich liebe es, ich liebe es. Oh, wirklich. Aber die Situation wird man immer haben und ich gehe davon aus, dass auch ein Felix Zweier oder ein Siebert, Dr. Felix Brüch, durch den bin ich übrigens Schiedsrichter geworden, das war mein Vorbild. Auch die hatten vor allem in der Bundesliga, wenn da so viele zugucken, glaube ich, haben die auch manchmal auf gut Deutsch Eierflattern. So, das gehört dazu.
Nicht nur die Menge an Zuschauern, sondern da haben ja die Entscheidungen sehr, sehr große Relevanz über viele Jobs.
Korrekt.
Über wahnsinnig viel Geld.
Ja.
Das ist wirklich bemerkenswert, was da geleistet wird. Ja.
Ich finde das auch immer ganz witzig, wenn Leute fragen so, ja, trainierst du dafür, dass du Schiedsrichter bist? Da denke ich mir immer so, klar, was denkst du? So, ich laufe mitunter mehr als jeder Spieler auf dem Feld. Ich bin genauso Leistungssportler wie die Spieler. Aber das wird halt nie gesehen, dass wir Schiedsrichter genauso Leistungssportler sind wie jeder Fußballer auf dem Platz.
Machen eigentlich, gerade jetzt vielleicht auf Profiniveau, wenn du es beantworten kannst, Linienrichter und Schiedsrichter das Gleiche an Vorbereitung, an Regelkunde, an ganz banal gesagt Läufen?
Es gibt, so, weil ich will jetzt nichts Falsches sagen, es gibt jedes Jahr das Schiri-Camp, da fliegen die, glaube ich, nach Portugal. Ich kann dir nicht genau sagen, ob die Assistenten auch dabei sind, weil es gibt noch mal so einen extra Assistenten, wie nennt man das?
Pool?
Pool, genau, ja. Die dann auch separat vorgestellt werden, die Aufsteiger der Assistenten. Das ist noch mal was anderes, aber die müssen genauso den FIFA-Test laufen wie ich, wie ein Dennis Aitken oder sonst wer, ja.
Gibt's aus deiner bisherigen Schiedsrichterkarriere einen Moment, wo du heute noch so ein, wie sagt man mal, Duschschrei-Moment hast, wo du denkst, oh Gott, was habe ich, also eine grobe Fehlentscheidung, die dir in dem Moment schon direkt bewusst war oder sowas in die Richtung?
Also in dem Moment, wo ich die Situation bewertet habe, war sie mir nicht bewusst. Also sonst würde ich nicht pfeifen.
Vielleicht im Nachhinein. Eine Sekunde nach dem Pfiff.
Das Ding ist, jeden Fehler, den ich mache, wo ich im Nachhinein weiß, okay, das war ein Fehler, der begleitet mich ellenlange. Ich liege abends dann noch im Bett und fuck mich wirklich über mich ab. Weil es im Nachhinein immer irgendwie so, ach klar, warum habe ich das so gesehen oder so gesehen? Es gibt tatsächlich eine Situation, das war eine Notbremse, eine klare Notbremse. Da hatte ich noch keine Assistenten und es war offensichtlich eine Notbremse. Da hätte keiner mehr eingreifen können, gar nichts. Und es wäre Rot und Strafstoß gewesen, weil der Stürmer auf der Linie zu Fall kam. Und da habe ich gar nicht gepfiffen. Das war ein Fehler, der fuckt mich heute noch ab. Und bei einem Pokalspiel, kurz vor Ende, hat die Gastmannschaft das vermeintliche 2-2 geschossen. Und vorher kommt es im 16er zu einem Pressschlag. Und der Stürmer schreit das ganze Dorf zusammen. Und es war mir einfach too much. Und mein Assistent hat auch gesagt, da war nichts. Ja, und dann habe ich in dem Moment, wo der Ball die Linie überquert hat, zum 2-2, habe ich gepfiffen und mich für Schwalbe entschieden. Mhm. Dabei kann man da keine Schwalbe geben, weil es den Kontakt gab. Den gibt man nur, wenn es keinen Kontakt gab. Ja, war ein Scheißfehler von mir. Hat den Einzug ins, ich glaube, Halb- oder Viertelfinale gekostet. Im Endeffekt, es hat aus Eimern geregnet und wir alle hatten keine Lust mehr auf eine Verlängerung. Der Beobachter saß auch oben und nach dem Spiel kam er rein und sagte, Pascal, das war der größte Fehler deines Lebens. Ich so, ja, ich hab's gemerkt. Und dann hat er gesagt, aber alle Verlängerung brauchten wir jetzt nicht.
Alle sind dankbar.
Ja, ja, im Endeffekt war es trotzdem kacke. Vor allem, weil ein Beobachter da war. Ja, aber wie gesagt, wir machen auch Fehler. Aber ich bin so ein kleiner Perfektionist bei sowas. Ich fang mich dann wirklich ziemlich drüber ab.
Aber dann mal im Ernst, also aus Fußballersicht gesprochen, macht man ja immer einen Fehler. Das heißt, du machst auch immer einen Fehler. Dann kannst du ja nicht schlafen, Sonntagsabend.
Ja, wenn es so extreme Fehler sind. Ja. Also wenn ich jetzt ein taktisches Foul nicht pfeife, okay, ja gut, dann haben wir ein taktisches Foul weniger, was ich gepfiffen habe, und eine zwingende gelbe Karte weniger. Zieht meinen Kartenschnitt vielleicht dann auch ein bisschen runter, wäre vielleicht ganz gut. Aber so große Dinger, die ärgern mich und die ärgern mich auch richtig, wie einen nicht gegebenen Strafstoß oder einen Platzverweis. Oder wenn eine Bank extrem eskaliert und mich beleidigt hat und ich das zuerst nicht mitbekommen habe, von meinem Assistenten dann per Funk gesagt bekomme, du, die haben dich eben beleidigt, 2 Minuten später, dann kann ich nichts mehr machen. So Dinger, die ärgern mich dann. Aber so Kleinigkeiten.
Aber dann sag mal, nehmen wir jetzt diese Situation, ich weiß nicht, ob es so war, aber du vereitelst in einem hitzigen Duell in der letzten Minute einen Ausgleich oder einen Siegtreffer, also eine, wo richtig viel Emotion drin steckt. Und dann stimmen im Zweifel vielleicht 10 Mann auf dich zu und hacken auf dich ein und vielleicht sogar auch noch was von draußen und so weiter. Was macht das jetzt erstmal mit dir als Schiedsrichter in dem Moment, wenn da Männer auf dich zurennen und dir erstmal was an den Kopf schmeißen?
Also erstmal muss ich sagen, diese Emotionen, auch wenn die überkochen, die motivieren mich. Ich finde das richtig geil, muss ich wirklich sagen, wenn das wirklich ein hartes Spiel ist, wo viel gebrüllt wird, aber alles noch in Maßen, wenn es dann zum Massen wird, dann habe ich immer noch die persönlichen Strafen. Damit gehe ich dann damit um. Aber ist kein schöner Moment. Also als Schiedsrichter, wenn du weißt, wenn du in diesem Moment dann nach dem Pfiff auch weißt, dass es falsch war, ist das nicht schön. Und dann guckst du, also so ist es bei mir, dann gucke ich häufiger auf die Uhr und denke mir so, ist das jetzt hier gleich vorbei? Weil man denkt, okay, jetzt ist wie so ein roter Faden, der sich jetzt durchzieht, weil man sich nicht mehr zu 100% wohlfühlt, weil man weiß, man hat Scheiße gebaut. So, es war halt einfach falsch und der Mannschaft bringt es jetzt auch nichts, wenn ich sage, ja, war ein Fehler von mir. So, ja, schön. Toll, dass du es einsiehst, aber passiert ist passiert. In dem Moment ist es kacke, auch wenn da 10 Leute auf einen zukommen. Wie ich damit umgehe, weiß ich. Wenn es too much wird, wird es unterbrochen oder abgebrochen. Und ich habe die persönlichen Strafen. Aber dann will ich eigentlich nur noch in die Kabine und nach Hause. Nicht, weil ich mit meinem Fehler nicht klarkomme, sondern ja doch schon, weil ich weiß, dass ich da gerade was verbaut habe und das, weil ich vielleicht in diesem Moment eine andere Wahrnehmung hatte, keine freie Sicht, weil Spieler in meinem Sichtfeld standen, ist kacke.
Vielleicht zu vergleichen, du bist Sportler, ein Fußballer ist Sportler und wenn der in der 90. Minute einen Querpass in den Fuß des Mittelstürmers vom Gegner spielt und dann verliert, dann gehe ich davon aus, will derjenige oder diejenige auch erstmal nur nach Hause und seine Ruhe haben, ne?
Ja, damit würde ich das auch vergleichen, ja.
Dann erzähl uns doch mal von deinem Weg zum ersten FC Köln. Du hast schon gesagt, dass du keine andere Wahl hattest durch deinen Vater. Vielleicht auch für die, die nicht per Video dabei sind. Du hast ja auch auf dem Unterarm ein schönes Tattoo. Was sehen wir denn da?
Ja, den FC, springend aus einer Mauer mit Eleve Lang und dem Gründungsdatum. Das habe ich mir tatsächlich als allererstes Tattoo stechen lassen, direkt mit 18. Ich glaube, das war so ein maskulin Ding. ich glaube, ich würde es mir heutzutage immer noch so stechen lassen, aber nicht dahin. Weil als Schiedsrichter offen ein Tattoo von einer Mannschaft zu tragen, ist immer ein bisschen schwierig. Hatte ich auch schon Probleme mit tatsächlich.
Inwiefern?
Ja, ich habe mal Schalke gepfiffen. Da wurde ich dann von Spielern bis zur Kabine verfolgt und Hurensohn genannt und so weiter und so fort. Und bedrängt. Oder in der Düsseldorfer Altstadt wurde ich auch schon bedrängt deshalb oder von Union Berlin Fans wurde ich in einem Zug schon mal ordentlich verprügelt.
Wirklich?
Ja. Das Tattoo würde ich mir immer wieder stechen lassen, aber nicht dahin. So und der FC, es gibt ein Foto von mir, als ich das allererste Mal im Stadion war mit so fetten Dingern.
So Kopfhörer, Ohrschützer quasi, ja.
Genau. Und und dann bin ich da reingewachsen und jetzt bin ich so oft ich kann im Stadion oder auch auswärts dabei. Und
wenn du nicht selber pfeifst.
Genau. Aber wenn ich unbedingt zu einem Spiel will, das Gute ist, wir Schiedsrichter haben eine DFB-Net-App, so heißt das, da kriegen wir die Ansetzungen drüber und da können wir uns dann sperren. Jetzt zum Beispiel der Saisonabschluss, da habe ich mich auch ganz schnell gesperrt. Da hatte ich aber schon eine Ansetzung, da musste ich dann dem Ansetzer schreiben, dass ich da nicht kann. Ja, also so oft es geht, ich bin da und ja, leide und freue mich genauso mit dem FC und ich weiß nicht, wie oft ich schon geheult habe. Also
im Guten wie im Schlechten.
Ja, das ist korrekt. Ja. Ja.
Jetzt gehe ich doch nochmal zurück zum Schiedsrichterwesen, weil du gerade von Beleidigungen gesprochen hast. Wie ist deine Beobachtung? Ist das mehr geworden an, ja, eigentlich zusammengefasst, Disrespekt gegenüber dem Schiedsrichter? Ist da irgendeine Entwicklung zu beobachten? Ist es vielleicht sogar rückläufig geworden, weil du ein gutes Auftreten hast?
Ich finde den Umgang mit Schiedsrichtern generell sehr problematisch, vor allem in den unteren Ligen. Wenn wir jetzt über die Kreisliga sprechen, da möchte ich nicht alleine auf dem Platz stehen, bin ich ehrlich. Wenn wir jetzt in die Bundesliga gucken, ein Felix Zweier, der bis heute Morddrohungen bekommt und so weiter und so fort, das sind halt Dinger, die überhaupt nicht funktionieren. Ich glaube, es kommt immer so wellenartig. Ich gehe nicht davon aus, dass wir irgendwann an dem Point sind, wo wir Schiedsrichter machen können, was wir wollen, und wir werden nicht mehr beleidigt. So, ja, die Emotionen kochen da halt einfach über und es gehört zum Fußball dazu, nur nicht in diesem Ausmaß. Also klar, wenn ich als Fan in der Süd stehe und der Schiri da irgendein Humbug pfeift, stehe ich da auch und brülle. Das sind die Emotionen und das ist in Ordnung, aber wenn 13-Jähriger ein Kreisliga, 14-, 15-Jähriger ein Kreisligaspiel pfeift und da einen Elfmeter nicht gibt oder einen Platzverweis gibt und dem wird die rote Karte aus der Hand geschlagen oder der wird bedroht, vor der Schiri-Kabine wird auf den gewartet und so. Das sind alles Geschichten, die höre ich andauernd. Und das ist leider auch aktuell noch so. Es gab ja jetzt vom DFB das Jahr des Schiedsrichters und wurde super angenommen. Und wir haben ganz, ganz viele neue Schiedsrichter generieren können. Aber die Gewalt und der fehlende Respekt, der ist da. Und da müssen wir gegen angehen. Da müssen auch höhere Verbände mal irgendwie gucken. Aber der DFB hat das ja jetzt gemacht mit dem Jahr des Schiedsrichters.
Was ich auch beobachte, wenn ich da kurz reingehen darf, sorry, dass diese Schiri-Cams ja immer öfter benutzt werden, um auch so eine Transparenz zu schaffen. Was ist eigentlich erstmal die Aufgabe eines Schiedsrichters, ne? Gerade eben für mich im Moment stimmt, der Umgang mit der Pfeife ist sicherlich ein Faktor, aber auch der Dialog mit den Spielern und ja, Bewegungen, ne, die richtige Position, dass du freie Blickrichtung hast, da hauen immer alle von draußen drauf, aber wirklich, wie es ist als Schiedsrichter, wissen die allerwenigsten wahrscheinlich, ne?
Das sollten die alle mal machen, denen sollte man allen mal irgendwie so ein Kreisliga Spiel, in dem noch, weiß ich nicht, der Ab- oder Aufstieg im Raum steht, sollte man denen mal geben und dann sollen die sich das mal aus eigener Erfahrung antun.
Gab es denn schon mal einen Punkt, wo du keinen Bock mehr hattest, wo du gesagt hast, ich höre auf mit dem Scheiß,
tatsächlich.
Keine Dankbarkeit.
Nee, nicht wegen der Dankbarkeit. Ich bin aktuell tatsächlich so ein bisschen am Überlegen, weil ich umgezogen bin und der Landesverband, ich will dem nichts unterstellen oder so, oder dem Kreis, in dem ich jetzt pfeife, aber ich habe das Gefühl, dass ich da, nachdem rauskam, dass ich in der Öffentlichkeit stehe und wofür ich einstehe und so weiter und so fort, nahm die Unterstützung und die Förderung zunehmend ab und ich bin nicht der Einzige, der das so wahrnimmt, sondern auch andere Schiri-Kollegen sagen, Pascal, das wirkt komisch und es gab jetzt in letzter Zeit häufiger den Moment, wo ich dachte, okay, ich verkaufe mein Equipment Und ich lasse den Kack jetzt, weil ich keine Lust habe, so behandelt zu werden. Aber aufgrund von Beleidigungen, ich wurde einmal angerotzt auf dem Spielfeld, da habe ich das Spiel abgebrochen, aber das war auch kein Grund für mich, das aufzugeben, weil es halt einfach meine Leidenschaft ist und weil ich dafür lebe. So, wenn ich eine Ansetzung bekomme, freue ich mich wie ein kleines Kind an Weihnachten. Ja, und das ist aktuell so der Point, dass ich da am Überlegen bin, aber ich gehe nicht davon aus, dass ich diesen Schritt gehen werde, aber diese Überlegungen sind da, weil es einfach wehtut, wenn man mehrfach gesagt bekommt, ja, wir kommen dich beobachten und du steigst auf und dann passiert nichts, noch nicht mal eine Beobachtung. Und man fragt dann, wieso, weshalb, warum. Und dann bekommt man keine Antwort.
Weil du es gerade so schön angerissen hast, wofür stehst du ein? Man kann dir auf jeden Fall auch bei Instagram folgen. Content Creator, was sind die Werte, die du vermitteln möchtest? Was ist vielleicht das, was deinem Verband ein Dorn im Auge ist?
Naja, seit meinem Outing 2022 stehe ich ein für gegen Homophobie, für Toleranz und Akzeptanz, für Diversität im Fußball. Und bin nicht wirklich stumm und leise, sondern mache auch meine Klappe auf, wenn mir was nicht passt und das auch öffentlich. Und das passt vielen nicht. Und ich glaube, das ist das Problem. Und es geht nicht nur um Homophobie, es geht auch um generell Diversität, auch um Frauenfeindlichkeit, um die FIFA. Das sind so Dinge, mit denen ich mich beschäftige und wofür ich einstehe.
Dein Outing, ich habe extra nicht konkret nachgefragt, sondern wollte ganz naiv fragen. Das Einzige, was ich so mitbekommen habe, ist, dass es nicht so richtig freiwillig deinerseits war. Kann man das so zusammenfassen?
Das ist korrekt, ja. Ich habe damals ein CSD organisiert und da habe ich mir nichts bei gedacht und dachte mir, okay, das ist kein großes Thema, wenn da jetzt ein Schiedsrichter irgendwie sich dran beteiligt. Und dann hatte ich einen Pressetermin als Organisator und dann hat mich der Journalist so ziemlich in der Ecke gedrängt mit tausenden Fragen. Ja, und dann hatte ich irgendwann die Schnauze voll auf gut Deutsch und habe dann gesagt, jo, ich mache das, weil ich bisexuell bin. Und der Journalist hat das dann mit einem Grinsen im Gesicht natürlich direkt notiert und zwei Tage später war es dann in der Zeitung. Ja, und somit fing alles an.
Und vorher hattest du noch mit niemandem drüber geredet, nur mit dem engsten Kreis?
Genau, nur mit dem engsten Kreis. Selbst Teile meiner Familie wussten das zu dem Zeitpunkt noch nicht. Die waren auch ein bisschen zickig dann, dass sie es aus der Zeitung erfahren haben und nicht von mir. Vorher war ich ich habe auch immer gesagt, das hat nichts mit Fußball zu tun. Das sagt man ja heute immer noch gerne, aber doch hat es. Also es, warum darf ein Heterosexueller Fotos mit seiner Frau oder Freundin posten oder sie mit zu einem Spiel nehmen und auf dem Platz küssen, aber einen Mann nicht, weil es nicht passt nicht. So, warum muss man das offen ausleben, sagt man so oft? Oder warum musst du dich überhaupt outen? So. Ich mach das nicht, weil ich irgendwie Fame dadurch werden will oder habe es nicht gemacht, deswegen. Das war eine Kurzschlussreaktion, war nicht geplant, aber jetzt bin ich sehr, sehr happy, dass ich das gemacht habe und jetzt hier sitze oder andere Interviews gebe und für queere Menschen ein Sprachrohr sein kann, vor allem im Sport.
Wie hast du die Nacht danach geschlafen oder die Tage danach hast du gedacht, oh Gott, warum habe ich das gesagt?
Ja, das Problem war, dass ich den Artikel auch freigeben sollte. Und die Nacht danach, also die folgende Nacht auf dieses Interview war ganz, ganz schlimm. Ich glaube, da habe ich eine halbe Stunde gepennt.
Mit welchen Gedanken?
Ich hatte Angst. Ich hatte richtig Angst. nicht nur wegen dem Fußball, sondern auch die Leute, die ich kannte, die das noch nicht wussten und die das aus der Zeitung dann erfahren werden. Ja, und weil ich, der Artikel kam, glaube ich, mittwochs raus und sonntags habe ich ein Kreisoberliga-Derby gepfiffen. Und
lasst uns über das Derby auf jeden Fall gleich
sprechen. Okay, okay.
Weil vielleicht, wenn ich da reingehen darf, wenn du erzählen möchtest, wann gingen die ersten Gedanken oder die ersten Gefühle, muss man ja fast sagen, durch dich, wenn du sagst, 2022 war das Outing, ab wann hast du denn gemerkt, dass du nicht nur, wie es die Gesellschaft meint, vorgeben zu müssen, nur auf Frauen stehst, sondern dass du da ein bisschen offener bist?
Tatsächlich erst so mit 17, also relativ spät. Ich war auch in einer ganz, ganz langen Beziehung mit einer Frau zu dem Zeitpunkt und habe das bei der Arbeit in der Gastronomie gemerkt. So mit 17, 18, ja mit 18, mit 18. Mhm. Weil ich auf einmal Männern auch einen kurzen ausgegeben habe. Und das war so, warum machst du das so, als wär's ganz normal? Weil da auch irgendwie immer so ein Grinsen im Hinterkopf war und so, ja. Und habe den Typen dann auch hinterher geguckt und das war so, was geht hier ab? Mhm. Ja, und da fing das an. Also relativ spät, wenn man das mit anderen vergleicht, ja.
Und hast du das für dich direkt anfangs akzeptiert und dieses Grinsen umarmt oder war das noch lange so, redet man sich das selber schön?
Ja,
oder?
Man denkt, okay, das ist jetzt, den hast du sympathisch gefunden oder so. Für mich war zuerst gar nicht der Gedankengang, okay, ich finde die Person auch sexuell anziehend. Hm. So heterosexuelle Männer sagen auch, jo, der sieht gut aus, so attraktiver Mann, so. Und so habe ich
auch nicht alle.
Ja, ja.
wenn es toxisch wird.
Ja, korrekt. und das hat schon, bis ich es akzeptiert habe, so richtig akzeptiert, mit 20, 21, wo ich dann gesagt habe, okay, ist so. Und damit muss ich jetzt leben.
Aber dann kommen ja auch noch mal, wenn wir jetzt die Zahl 20 nehmen, sind es ja immer noch 2 Jahre, in denen du das dann offensichtlich, oder noch länger, ja, stimmt, ich und Mathematik, ne? 4 Jahre, in denen du das, den allerwenigsten erzählt hast.
Gar keinem.
Gar keinem
sogar. Erst im Jahr meines Outings habe ich es der ersten Person gesagt. Ich hatte Angst. Nicht nur Angst, ich hatte Panik tatsächlich. Als ich dann Single war, habe ich dann meine ersten Erfahrungen gemacht und alles auch maximal undercover und soll bloß keiner mitbekommen und es war so ein Versteckspiel mit mir selbst. Und obwohl ich es akzeptiert hatte für mich, vielleicht habe ich es auch zu dem Zeitpunkt immer noch nicht zu 100% akzeptiert, aber so für mich, ich habe mir vorgegaukelt, ich hätte es akzeptiert. Weißt du, was ich meine? Mhm. Dieser Point, wo ich sage, okay, ich stehe da jetzt komplett zu, war das Jahr, in dem ich mich geoutet habe. Aber ich kann dir nicht sagen, warum ich das nicht direkt öffentlich gemacht habe. Also nicht direkt irgendwem erzählt habe. Vielleicht, weil ich auch blöde Erfahrungen als Kind gemacht habe. In der Dusche. Beim Fußball. Und das ist einfach so ein Ding im Kopf war, dass das nicht vereinbar ist.
Was macht das aber dann mit dir, wenn du 4 Jahre lang nicht nur einen Teil, sondern einen sehr großen Teil deiner Persönlichkeit verstecken musst? Da, glaube ich, kann man eins und eins zusammenzählen, dass du ja dich verstellen musst und ein Stück weit gar nicht leistungsfähig bist in allen Richtungen, weil du immer eine Person, eine Charaktereigenschaft von dir abkapseln musst.
Ich würde sagen, ja, doch schon. Ich würde sagen, dass ich in diesen 4 Jahren schon ziemlich depressiv war, dem Alkohol verfallen bin, sehr, sehr viel Alkohol getrunken habe zu der Zeit. Schlafprobleme hatte und nie wirklich zur Ruhe kam. Also ich glaube, in dieser Zeit gab's keinen Tag, wo ich nicht irgendwie aufpassen musste, was ich tue oder wie ich denke. Auch auf dem Platz. Ich habe immer darauf geachtet, wie ich laufe, wie ich die Pfeife tätige, wie ich eine Karte zeige. Und habe auch homophobe Witze gemacht, um von mir abzulenken. Alles sehr, sehr toxisch und nicht gut. Ich habe zu der Zeit dann auch Antidepressiva genommen, war in Therapie, aber selbst in der Therapie konnte ich das nicht ansprechen. Erst ganz, ganz spät, nach, ich glaube, 2 Jahren. Und dann habe ich gemerkt, dass das so langsam spout up und wird besser. Es war ein Riesenstein, der mir vom Herzen gefallen ist, als ich es dann der Therapeutin gesagt habe. Ich glaube, es war
sie die erste Person?
Ja, ja. Mhm. Und dann ging alles seinen Weg, aber es war bis zu diesem Point des Interviews war es immer wieder scheiße. Ich habe Spiele abgesagt, weil es mir nicht gut ging. Nicht, weil ich nicht fit genug war, sondern weil ich im Kopf nicht fit war. Und nach dem Outing war ich würde schon sagen, das schönste Gefühl, was ich bisher hatte, privat. Ja.
Dann vermute ich aber, dass so dein Umfeld hat offensichtlich gemerkt, dass es dir nicht so gut geht, dass du durch irgendeine schwere Phase gehst, aber der echte Grund war nie da. Bei dir nicht so richtig und der Rest wusste auch nicht so, also der Rest wusste es erst recht nicht.
Viele Freunde haben immer wieder gesagt, vor allem nach dem Outing, so Pascal, ich habe gemerkt, dass da irgendwas war. Aber das hätte ich niemals gedacht. So. Das zeigt erstens, also das war so das, was in meinem Kopf abging, so, oh cool, ich habe das ja richtig gut gespielt, ich habe das ja richtig gut gemacht. aber andererseits umso trauriger. So.
Ja. Ja, mal ganz ehrlich, was ich mir denke, wie banal ist es, dass man es sich 4 Jahre lang das Leben zur Hölle macht, wegen einer sexuellen Orientierung. Und das geht auf gar keinen Fall in deine Richtung, der Vorwurf, sondern eher dann ja in Richtung, naja, was heißt Vorwurf? Aber es ist ja schade, dass du sicherlich kein Einzelfall bist, sondern vielen, die vielleicht eine sexuelle Orientierung haben, die nicht hetero ist, denen es genauso geht oder vielleicht sogar andere Themen. Was kannst du Menschen mitgeben, die vielleicht gerade durch so eine Phase gehen?
Bei vielen ist es ja nicht nur eine Phase. Also es gibt ja auch echt viele, die ihr Leben lang schweigen und ihr Leben lang damit leben müssen. Weiß ich jetzt nicht, aber ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man für sich klar hat, so möchte ich leben. Und niemand ist gezwungen, sich zu outen. Das ist ganz allein die Entscheidung dieser Person. Und da soll sich auch niemand unter Druck setzen. Irgendwann, wenn der Moment kommt, dann kommt der. Und dann ist es richtig in diesem Moment. Aber man sollte sich niemals unter Druck setzen lassen. Immer seinen Weg gehen und sich outen, wenn man der Meinung ist, das möchte ich jetzt auch. Und nicht gezwungenermaßen. Ansonsten finde ich es ganz, ganz wichtig, dass man, ja, seid ihr selbst. Ihr müsst dieses Leben leben und kein anderer. Das ist euer Leben, euer Körper, euer Geist und wenn ihr dagegen steuert, dann werdet ihr nie zu 100% glücklich.
Glaubst du an eine Zukunft, in der man sich gar nicht mehr outen muss, weil es nicht mehr dieses gibt? Ey, wir haben das Bild A und nur weil du dem nicht entsprichst, musst du irgendwann offiziell sagen, hey, ich bin übrigens nicht Schablone A.
Schwierig, ich weiß es nicht. Also aktuell ist es politisch ja auch ein bisschen schwierig, also was das Thema angeht. Ich hoffe, dass wir irgendwann an diesem Point sind, wo es scheißegal ist, wen du liebst oder was du liebst. So, das wäre ein ganz, ganz großer Wunsch von mir und ich hoffe es. Ob es so sein wird, kann man nur spekulieren. Homophobie ist immer noch riesengroß, wenn wir an Dresden denken, jetzt beim CSD, da gab es eine riesen Gegendemo mit Neonazis und allem drum und dran. So weit sind wir noch nicht. Noch lange nicht.
Es ist noch ein längerer Weg. Dafür sprechen wir hier, um genau da zu zeigen, ja, um es in meinen Worten zu normalisieren. Dafür finde ich, dass der Christopher Street Day eine schöne Sache ist und das zeigt, ey, wir sind doch eigentlich alles Menschen und am Ende sollten wir alle den 1. FC Köln lieben.
So sieht's aus.
Wir haben es eben angeteasert, dass du ein besonderes Derby vor dir hattest. Also du hast gesagt, das Mittwoch-Outing per Zeitung, ungeplantermaßen. Dir ist ein Riesenstein vom Herzen gefallen, aber dann gibt's ein Spiel, wo es zu erwarten ist, dass da auch ordentlich Druck auf dem Kessel ist. Und so wie ich hörte, saß du im Prinzip noch in der Kabine und hattest das Gefühl, scheiße, ich traue mich gar nicht rauszugehen.
Das ist korrekt. Ich bin mit meinen also erstens war das eine Riesenehre, dieses Spiel zu pfeifen. Beide Mannschaften kannten mich schon. Wir haben ich hab beide schon häufiger gepfiffen. Und ich hatte schon morgens ein echt ekliges Gefühl. Und hatte schon, bevor ich die Anlage betreten habe, hatte ich schon Todesangst. Also, ich hatte jetzt noch nie Todesangst, aber würde ich schon gleichsetzen. Also, mir ging es gar nicht gut. War ganz happy, dass ich Assistenten hatte und dann waren wir in der Kabine. Und dann hatte ich wirklich Pipi in den Augen. Und hab zu beiden gesagt, ich weiß nicht, ob ich da raus kann. Und dann haben wir gequatscht. Haben uns noch nicht mal warm gemacht, weil ich mich nicht getraut habe. Ja, und dann hatte ich den Ball in der Hand und die haben mich irgendwie überredet bekommen nach einer Stunde. Ja, und dann sind wir raus. Und dann standen beide Mannschaften auf dem Weg zum Feld, Spalier, und haben mich beklatscht. Bis dato der schönste Moment meiner Schiri-Karriere. Habe ich nicht mitgerechnet und sorgt heute noch für Gänsehaut, muss ich sagen. Ja.
Das glaube ich, kriege ich schon nur beim Zuhören. Ganz im Ernst.
Das war schon sehr schön.
Und war das auch vielleicht der Moment, wo du wusstest, ich habe alles richtig gemacht?
Ja. Das Gute war, dass genau dieses Spiel und diese Reaktion das erste Spiel war nach meinem Outing. Ich glaube, hätte ich ein anderes Spiel gehabt, wo es nicht so gewesen wäre, wäre ich nicht so frei auf dem Platz gewesen. Und bei diesem Spiel war ich direkt nach dieser Aktion, nachdem das Spiel 10 Minuten zu spät angepfiffen wurde, weil der Schiri geheult hat.
Ey, kann ich so verstehen.
Ich war so frei auf diesem Platz wie noch nie. Und es war so, so ein geiles Gefühl, wirklich. Nach dem Spiel saßen wir da mit beiden Mannschaften. Ein krasses Derby, wirklich. Es war trotzdem ein krasses Derby mit einem Platzverweis, mit einem Innenraumverweis für einen Trainer. Es war ordentlich. Und nach dem Spiel alle zu mir gekommen und nicht dieses, jo, mal kurz abklatschen, sondern richtig auch mit Umarmung, jo, Schiri, hast du super gemacht und so weiter und so fort. Und dann saßen wir nach dem Spiel mit beiden Mannschaften da am Vereinsheim und haben noch einen getrunken. Und das war wirklich der Moment, wo ich dachte, geil, ich hab's gemacht, es war der richtige Moment, auch wenn ich es für den Moment da nicht wollte, aber es war richtig und jetzt kann ich ich sein. Ja.
Eine sehr schöne Geschichte, zeigt, ja, wie einfach es eigentlich sein kann.
Ja, ja, es, wenn man es einfach nur als, er ist trotzdem noch der, der er vorher war und jetzt kein Außenseiter oder was Besonderes. Ich möchte auch nicht irgendwie, ah, der Schiri kommt jetzt. So, weißt du, habe ich auch schon gehört. Das brauche ich auch nicht. So, ich bin der Schiri, der auf den Platz kommt. Am besten redet ihr nach dem Spiel gar nicht über mich und ich fahre wieder nach Hause und alles ist super. Aber da, das wünsche ich mir, dass wir das in Zukunft irgendwann immer so haben. Auch wenn sich irgendwann mal ein Homo- oder bisexueller Profi outet, dass da dann genau sowas passiert.
Wie ging es danach weiter? Ich könnte mir vorstellen, dass deine Schiedsrichterleistung erstmal beflügelt war. Haben Anfeindungen trotzdem zugenommen, jetzt wo bekannt war? Und du hast eben, glaube ich, schon mal rausgehauen. Homo oder so ist wahrscheinlich so eine gängige Beleidigung.
Ja, aber die hat man vorher auch. Also auch heterosexuelle Kollegen werden als Schwuchtel betitelt oder sonst was. Da will ich jetzt gar nicht sagen, dass die speziell auf mich gemünzt sind, diese Aussagen. Da muss leider jeder Schiedsrichter durch. Spezifisch auf mich habe ich 3 Dinge bisher wahrgenommen. Einmal wurde mir ins Gesicht gerotzt, habe ich eben schon gesagt. Dann bei einem, ich glaube, was war das? Kreisliga-Spiel damals, kurz nach meinem Outing auch, waren Jugendspieler, die sich das Spiel angeguckt haben vom Heimverein, auf der Tribüne und haben mich von dort aus homophob mehrfach beleidigt. Und dann bin ich zu beiden Trainern und habe gesagt, gut, so pfeife ich hier nicht weiter. Entweder die gehen oder das Spiel ist vorbei. Und die Trainer waren komplett auf meiner Seite. Die Jungs mussten die Anlage verlassen und haben vereinsintern noch eine Strafe bekommen. Und dann gab es eine Situation, ich glaube, es war ein Bezirksligaspiel, da war der 16er nicht richtig abgekreidet. Also er war abgekreidet, man konnte es auch noch erahnen. Und ich habe vor dem Spiel noch zur Heimmannschaft gesagt, so, könnt ihr das bitte nachkreiden? Und die so, ja, der Platzwart ist krank oder so, weiß ich nicht. Geht das nicht auch so, Schiri? Und dann habe ich gesagt, theoretisch geht's, man sieht's noch. Aber beschwert euch später nicht, wenn es eine knappe Situation gibt, ob das Foul auf der Linie oder davor war. Ja, es kam, wie es kommen musste.
Ach nee.
In der zweiten Halbzeit eine Situation meines Erachtens auf der Linie, genauso wie für meine Assistenten. Und habe dann auf Strafstoß entschieden und dann schrie ein Spieler, ach Schiri, du Schwuchtel, du magst es doch, wenn es härter zugeht. Ja, und da habe ich das Spiel auch abgebrochen. Ja, viele sagen, okay, ich habe nicht alle Optionen erörtert, um das Spiel eventuell zu Ende zu bringen. Ich habe mich aber nicht mehr wohlgefühlt auf dem Platz und nee, konnte das auch nicht. Das ist immer noch mein Hobby. So, ich bin kein Bundesliga-Schiedsrichter. So, ohne mich könnte ich kein Spiel spielen. Und wenn ich mich nicht wohlfühle, nachdem ich so derart verbal angegangen wurde, kann ich das Spiel auch nicht zu Ende bringen. Dann leidet meine Leistung darunter.
Ich habe jetzt natürlich direkt erstmal nach Anfeindungen gefragt. Hast du das Gefühl gehabt, aber danach, dass die Reaktionen positiv waren? War es vielleicht alles wie immer?
Also es war zu 98% positiv. Der komplette Landesverband, mein Verein, alle komplett zuvorkommend, haben gefragt, wie sie mir helfen können, ob, wenn das und das passiert, soll ich mich sofort melden und so weiter und so fort. Anfangs war, hat man schon gemerkt, dass das so in aller Munde ist, wer ich bin, wenn ich zu einem Spiel gekommen bin. Das habe ich jetzt nicht mehr. Und das ist, finde ich, schön. Jetzt ist es Alltag und ja, es gibt Spieler, die mich kennen, die dann sagen, jo, finde ich cool, was du da machst und so weiter. Aber so face-to-face habe ich kaum Anfeindungen. Über Social Media ja, aber war nicht face-to-face auf dem Platz.
Wie sieht's im Stadion aus? Beim 1. FC Köln.
Ich wollte gerade sagen, beim FC fühle ich mich wohl.
Sagen wir, du bist ja als Fan zu Gast, ganz privat, nicht als Schiedsrichter. Wie ist da so dein Stadionerlebnis?
Ich finde es toll beim FC. Also klar gibt es den einen oder anderen, der da dann meint, seine homophoben Äußerungen zu treffen. Aber die hat man leider überall. Beim FC merkt man aber auch, dass wofür der Verein steht und dass die Fans das auch leben. Also wenn in der Südkurve jemand du Schwuchtel oder so sagt, dann gibt es echt einige, die dann sagen, halt dein Maul jetzt. So, das hat hier nichts zu suchen. Und letztens war ich mit meinem Freund im Stadion und dann waren wir nicht in der Süd, sondern Business und haben dann ein Kussfoto unten gemacht bei den Trainerbänken und da waren ganz, ganz viele, die dann Platz gemacht haben und angeboten haben, das Foto zu machen. Also es fühlt sich an, als wäre das gar kein Thema. Und das ist beim FC ein wunderschönes Gefühl. Das hat man nicht überall und ja, auch deswegen liebe ich den Verein so.
Eingangs habe ich schon mal gesagt, dass der FC sich da auch einbringt, Diversität groß schreibt, dass es auch Teil unserer Werte ist. Wie beobachtest du so das Engagement des Clubs und wo können wir uns vielleicht sogar noch verbessern?
Ich glaube, der FC ist einer der Profivereine in Deutschland, der da am meisten hintersteht. Als ich heute gefragt habe, ist es okay, wenn ich so komme, ich habe das Diversity-Trikot im Auto.
Stark, sehr gut. Das von dieser oder letzter Saison?
Nee, von dieser. Das, genau. Allein, dass der FC jetzt mit dem Cologne Pride da zusammengearbeitet hat bei dem Trikot, finde ich genau. Mega, wirklich richtig gut. Wo könnte sich der FC verbessern? Ihr habt Anlaufstellen. Ich wüsste jetzt nichts, wo ich safe sagen würde, so boom, das muss jetzt sofort geändert werden, weil eigentlich bin ich sehr, sehr happy damit, wie der FC damit umgeht. Da gibt's andere Vereine, wo ich sagen würde, nee, tschüss. Aber beim FC, da fühle ich mich wohl und da gibt's nichts, wo ich sage, das geht gar nicht und das muss geändert werden. Da gehe ich gerne Hand in Hand mit meinem Freund ins Stadion.
Das ist schon mal schön, dass es da gute Voraussetzungen gibt. Wenn dir dann noch was einfallen oder auffallen sollte oder auch alle, die uns zuhören und zusehen, wir freuen uns da immer über Verbesserungsvorschläge und finde, ja, dass auch solche Gespräche generell miteinander reden immer hilft.
Stimmt.
Pascal, ist eine bewegende Geschichte. Wir haben über dein Schiedsrichterwesen gesprochen. Hätte man auch schon einen eigenen Podcast ausmachen können. Über dein Outing, über das erste Spiel als Schiedsrichter nach dem Outing. dann über den 1. FC Köln. Wir haben einiges abgerissen heute. Wir haben im Podcast eine Rubrik zum Abschluss, die sich immer wiederholt. Das ist 90 plus 3. Drei schnelle Fragen zum Abschluss. Nicht schnell. Du kannst sie in aller Ruhe beantworten. Aber okay, die Fragen wiederholen sich immer wieder. Ich weiß nicht, hast du schon mal eine Folge gehört von uns?
Ja.
Dann kennst du sie ja vielleicht.
Vielleicht.
Die Fragen sind relativ simpel. Vor allem die erste. Was machst du heute noch so? Was passiert am heutigen Tag noch?
Ich fahre jetzt gleich noch nach Hause. Genieße die Sonne, grille später noch und spiele vielleicht noch eine Runde FIFA. Mal gucken.
Wann kommt eigentlich das FIFA-Schiedsrichter-Edition? Habe ich wirklich drüber nachgedacht, dass es gibt ja Be a Pro und Karriere und dies, das. Mal Schiedsrichter machen, das ist der nächste Schritt.
Das wäre ganz geil, ja, aber ich weiß nicht, wie man das umsetzen will.
Ja, in der Simulation. Schwierig.
Es gibt ein Handyspiel schon als so eine Schiri. Ist ganz schwierig. Also ich glaube nicht, dass das irgendwie umsetzbar ist. Also das habe ich mir schon gedacht, als die erste Karrierenoption, wo man einen eigenen Spieler dann machen konnte und so. Als das rauskam, dachte ich so, ja, so eine Schiri-Variante wäre auch ganz geil. Aber ich glaube, das kann man nicht umsetzen.
Vielleicht können da mal die Spezialisten von den Kollegen von EA Sports oder Sega oder allen möglichen Spieleentwicklungsfirmen mal drüber nachdenken. Wir brauchen gute neue Schiedsrichter, wir brauchen junge Talente. Und wir brauchen auch wieder mehr Respekt für Schiedsrichter. Würdest du da mitgehen in der?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Nee, ja, ja.
Vielleicht hat ja schon das heutige Gespräch so ein bisschen geholfen, um ein Gefühl dafür zu kriegen, dass es auch Menschen sind mit Fehlern, aber vor allen Dingen auch einfach extrem komplexe Spielsituationen. Jetzt bin ich schon wieder ein bisschen abgewichen von unserer Rubrik. Die zweitletzte Frage lautet: Was möchtest du in deinem Leben noch erreichen?
Ich würde einfach sehr, sehr gerne irgendwann glücklich und offen, komplett offen leben können. Egal wie, egal wo. Hätte gerne eigene Familie. Also auch Kinder, leibliche Kinder hätte ich sehr gerne. Vielleicht dem einen oder anderen noch zum Outing helfen. Ja.
Kann man sich dafür bei dir melden?
Ja, also Aufruf, nein. Nein, es haben sich schon einige bei mir gemeldet nach meinem Outing und haben sich Rat abgeholt, haben sich bedankt und so weiter und so fort. Das passiert häufig und das finde ich ganz toll, vor allem wenn man anfängt, ganz entspannt darüber zu sprechen, wie, wo, was. Und Ende vom Lied outet sich der Spieler, die SpielerIn, Schiedsrichter, SchiedsrichterIn oder auch Funktionäre, die sich dann die den Mut zusammenfassen und sich outen. Das ist immer ganz schön.
Die Abschlussfrage lautet: Was ist für dich der 1. FC Köln?
Liebe, Leidenschaft, weltoffen, spürbar anders.
Den Claim nochmal mitgenommen. Pascal, sehr, sehr schön, dass du da warst. War ein bewegendes Gespräch mit ganz vielen Facetten. Sehr schön, dich kennenzulernen. Vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist. Und ich freue mich, wenn wir uns mal wieder im Stadion sehen. Vielleicht sogar auch beim Cologne Pride, beim Christopher Street Day. Auch da nochmal der Hinweis, der 1. FC Köln ist dies Jahr auch zum ersten Mal mit einem eigenen Stand vertreten. Und wird natürlich auf der Demonstration am Sonntag wieder mit einem eigenen Wagen vertreten sein. Kommt vorbei, ist wirklich eine schöne Sache, macht total Spaß und ist auch für eine richtig, richtig gute und wichtige Sache. Da freuen wir uns, wenn ihr den 1. FC Köln und Pascal besucht. Ich gehe davon aus, du bist mit dabei.
So wie es aussieht, ja.
Danke dir für ein schönes Gespräch.
Ich danke dir für das Gespräch, für die Offenheit und generell, dass ich hier sein durfte, das war mir eine Ehre.
Danke dir.
Erster FC Köln, der Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt. Mehr Infos auf fc.de.